Schönen Gruß. Mein Name ist Kulasso Kulibali. Ich bin Ältester in der Gemeinde und Interimsleiter, weil wir noch keinen amtierenden offiziellen Pastor haben. Wir haben einen Vikar, von dem wir hoffen, dass, wenn er nächstes Jahr fertig ist, aber nächstes Jahr kommt noch. Und wir haben die letzten 4, 5 Samstage im letzten Monat über die Beziehung zwischen Gott und uns gesprochen. Die vertikale Beziehung, was es bedeutet, Christ zu sein, bezogen auf unsere Beziehung zu Gott. Heute wollen wir das erweitern. Jetzt wollen wir über die horizontale Beziehung unter uns Christen sprechen. Das wird uns diesen Monat begleiten. Wir reden diesen Monat über Gemeinde und über Gemeinschaft mit anderen Christen. Denn eine logische Konsequenz einer Beziehung zu einem Gott, den wir nicht sehen, sollte eigentlich sein, dass das sichtbar wird in der Interaktion innerhalb einer christlichen Gruppe. Denn alle Christen haben ja bekanntlich denselben Vater. Also wir berufen uns darauf, dass wir denselben Vater haben. Das bedeutet, wir haben per Definition geistlich gesehen, haben wir eine Beziehung zueinander, die heißt, wir sind Geschwister. Richtig? Wenn wir denselben Vater haben, sind wir ja Geschwister. Und Geschwister bilden gemeinsam eine Familie. Und diese geistliche Familie nennt die Bibel die Gemeinde. Nun, Gemeinde, ein bisschen Theologieunterricht, kommt ja, ist im Neuen Testament mit einem schönen Wort Ekklesia beschrieben. Wer genau wissen will, wo das herkommen kann, gerne, das gibt es mittlerweile Wikipedia und sonst welche. Das Internet kann seitenweise dieses Wort auseinanderpflücken. Es bedeutet Vollversammlung aller mündigen wahlberechtigten Männer. Also, sorry für die Ladies im Raum, aber damals in der griechischen Gesellschaft haben die Frauen nicht gewählt. Und wenn sie zusammen waren in der Vollversammlung, das waren das Männer und es waren die mündigen und die wahlberechtigten Männer. Diese Versammlung hat man Ekklesia genannt. Das ist eigentlich der Ursprung von nach griechischem Verständnis. Das bedeutet ja nicht, dass heute das so gelebt wird. Heute machen wir das anders. Man muss das nur im sozialen Kontext darstellen. Im Alten Testament bei den Hebräern, Kahal, Volk Gottes, also Gottesvolk, das zusammenkommt zu einer Beratung. Das ist also ähnlich gelagert. Ne? Man kommt zusammen zu einer Beratung, man kommt auch zusammen zum Gebet, man kommt aber auch zusammen, um sich aufzumachen, um in den Krieg zu ziehen. Also das war alles diese Versammlung, die das vorausgesetzt hat, hat man so genannt. Warum ich euch das alles erzähle, ist Folgendes. Es gibt eine Struktur und eine Rolle in einer Gemeinde. Gibt es Strukturen? Und wo es Strukturen gibt, sind mit den jeweiligen Funktionen Rollen verknüpft. Und das werden wir jetzt die nächsten 4 Wochen betrachten. Und deswegen ist es gut, dass man nicht gleich alle Details rausschmeißt, sondern heute gehen wir erstmal vom Grundsatz aus. 1. Johannes, im ersten Brief Johannes, es steht im Kapitel 2 und in den Versen 12 bis 14. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Es geht hier um Christi Namen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr habt ihn erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich schreibe euch Kindern, ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Wie in allen Familien gibt es Strukturen und Rollen. Auch wenn alle Familienmitglieder verwandt sind und gewisse Ähnlichkeiten aufweisen, ne, gleiche Züge oder sonst was, oder Charakterähnlichkeiten aufweisen, bleiben die Familienmitglieder in ihrer Position, in ihrer Entwicklung und in ihrer Funktion unterschiedlich. Ne? In einer Familie gibt es ja Ältere, Jüngere, Jugendliche und das hat hier Johannes schön abgebildet. Es gibt Erwachsene, Es gibt Jugendliche, es gibt Kinder. Vergleichbar unsere Gemeinde, da könnte man sagen, gibt es ja natürlich, wenn es Eltern und Kinder gibt, könnte man auch sagen, es gibt Leiter und es gibt die, die geleitet werden. Und das heißt, es gibt Mentoren und es gibt Schüler. Das alles macht eine Gemeinde aus. In diesen Funktionen kommt man zusammen. Und wenn man die Funktion betrachtet, im Epheser 2, Kapitel 10 steht, was wir sind, ist Gottes Werk. Und er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ich liebe diesen Vers. Ich glaube, ich würde eigentlich in jeder Predigt gerne diesen Vers wiederholen, weil da etwas steht. Es geht um Sinnhaftigkeit des Christseins. Es hat damit zu tun, dass man eigentlich stressfrei als Christ leben sollte. Denn es geht nicht darum, Berge zu reißen. Es geht darum, synchron mit dem Heiligen Geist zu laufen. Und wenn man das tut, dann ist man genau da, wo man ist, um das zu tun, was Gott schon vorbereitet hat. Das heißt, das, wozu er uns befähigt, hat er schon vorbereitet, damit wir es tun. Und deswegen heißt es, es liegt an uns, das zu erledigen, das Vorbereitete auszuführen. Dafür haben wir den Heiligen Geist. Cool. Alle tragen logischerweise dadurch eine gewisse Verantwortung als Christ, weil Gott für jeden in dieser Struktur einen Plan vorbereitet hat. Und dieser Plan, der individuell maßgeschneidert ist, für jeden von uns ungeachtet unseres Alters, unsere angeblichen Fähigkeiten, dieser vorbereitete Plan passt in dieses große ganze Bild, was nur Gott kennt. Niemand ist unwichtig in einer Gemeinde. Jeder ist wichtig. Niemand sollte denken, es könnte ohne ihn funktionieren, denn das ist biblisch gar nicht so vorgesehen. Gott hat für dich ganz persönlich etwas vorbereitet. Und deswegen wird nächsten Monat auch das Thema Gaben unser Thema sein. Es ist wichtig, wir gehen ja diese ganze Sache rund, damit jeder erkennt, Gott möchte mit mir, er liebt mich bedingungslos und er möchte mit mir die Welt verändern. Und dafür hat er für mich und nur für mich etwas vorbereitet. Wenn ich das tue, das, wofür er mich vorbereitet hat, verändert sich diese Welt, denn es ist ein Teil von diesem ganzen Bild, was nur ihm bekannt ist. Gott hat es so gewollt und deswegen zeigt er uns das. Und es ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten. Denn die gesunde Entwicklung des Einzelnen innerhalb einer Gemeinde setzt voraus, dass die Gemeinde als geistliche Heimat und Ort des Segens und der Erfrischung aller Gemeindemitglieder, aller Familienmitglieder betrachtet und gelebt wird. Ich wiederhole, die gesunde Entwicklung eines Einzelnen, also jedes Einzelnen in einer Gemeinde, setzt voraus, dass die Gemeinde als geistliche Heimat an diesem Ort, ein Ort des Segens und der Erfrischung für alle Familienmitglieder betrachtet wird. Wer keine geistliche Heimat hat, hat ein Problem. Da sagt die Bibel, ich komme gleich dazu. Das bedeutet, dass alle Familienmitglieder, also jeder von uns, eine Bereitschaft zur Annahme seiner Rolle zeigt. Jeder von uns muss bereit sein zu sagen, okay, ich erkenne, ich habe eine Rolle und ich bin wichtig in der Funktion, in der gesunden Entwicklung meiner Ortsgemeinde, weil etwas für mich davor steht. Es ist nicht Lasso, es ist nicht der Pastor, es ist nicht die Leiterschaft. Alleine jeder ist wichtig und ich bin wichtig. In dem Moment meine ich nicht nur mich, sondern ich meine jeden. Reine Passivität ist nicht angebracht. Wir können ja vor irgendein Abonnement haben, irgendwas konsumieren im Internet, aber die Gemeinde lebt von der Aktion eines jeden Einzelnen. Jeder in der Gemeinde ist wichtig, weil Gott ihn oder sie so sieht und einsetzen möchte. Steht da. Aus der Entwicklung dieser Gesamtheit entsteht eine Dynamik hin zu einer immer stärker werdenden Gemeinschaft. Es ist das Leben innerhalb einer Gemeinde, die dazu führt, dass wir eine Gemeinschaft werden. Sonst haben wir einen Titel da drauf, es steht Gospelhaus und wir kennen uns gar nicht. Erst wenn jeder von uns sich in Gang setzt, das zu tun, was für ihn dran ist, wachsen wir zusammen und werden eine Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft, die trägt einen bestimmten Namen in der Bibel, Koinonia. Koinonia bedeutet, es ist eine gelebte Struktur. Man kann Strukturen schön malen, wenn sie nicht mit Leben gefüllt werden. Dead. Die Gemeindestrukturen leben nicht nur geistlich, die leben auch sozial. Das heißt, es ist nicht normal, dass in einer Gemeinschaft Einsamkeit eines Einzelnen vorhanden ist. Aber wenn jeder darauf wartet, dass man ihn besucht und dass man ihn anruft und nicht selber dran denkt, irgendjemand vielleicht mal auch mal anzurufen oder ja, keiner spricht mich an, niemand ruft mich an und niemand und ich und nicht dran denkt, das Wenige, was er hat, weiterzugeben, tja, dann wird's eben keine Gemeinschaft, weil jeder dann denkt, ja, ich bin einsam und keiner denkt an mich. Einsamkeit sollte in einer Gemeinschaft gar nicht vorhanden sein. Eine Gemeinschaft ist auch da, um die materiell zu wirken. Das sieht man in der Apostelgeschichte, die kamen zusammen und haben dafür gesorgt, dass die unter ihnen wenig hatten, auch da versorgt wurden. Not wird in einer Gemeinschaft erkannt und gelindert. Und wenn eine Gemeinde anfängt zu leben und zur Gemeinschaft zu wachsen, erkennt automatisch die Umgebung dieser Ortsgemeinde, dass dort etwas passiert. Man sieht, der Koinonia, das ist eigentlich der sichtbare Ausdruck von gelebten geistlichen Werten. Dieser Unterschied zwischen uns und der Welt da draußen, das ist das, was wir leben. Nicht das, was wir sagen, sondern das, was wir leben. Koinonia heißt, in dieser Gemeinschaft halten sie nicht nur zueinander, sondern die tragen sich gegenseitig. Die erkennen die Schwachen unter sich. Die warten nicht darauf, sondern die gehen voraus. Versteht ihr mich? Die Gemeinschaft ist ein Katalysator von Gottes Segen für den Ort. Mit anderen Worten, das Gospelhaus und jede andere Kirche, Gemeinschaft, wenn sie von der Gemeindebezeichnung anfängt, sich in Bewegung zu setzen, jeder Einzelne. Es ist kein, oh, es ist ja so groß und so kompliziert, das schaffe ich nicht allein. Nein, du machst nur das, wofür Gott dich ausgestattet hat. Und das bringt das Ganze ins Rollen. Und dann wird diese Gemeinschaft ein Ort, eine Quelle des Segens am Ort für die Region. Hebräer 10, die Verse 24 und 25, da steht, lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten anspornen, ermutigen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich schon einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen, um das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der herkommt. Seht ihr, das mit Gemeinde verlassen, das ist nicht neu. Das gab es ja schon damals. Dass aus irgendeinem Grund einer sich gekränkt gefühlt hat, enttäuscht oder was auch immer der Grund war und gegangen ist. Er hat gesagt, nee, da erkenne ich mich hier nicht mehr und ich gehe, weil das hier irgendwas war. Und meistens gehen die Leute mit dem Fingerpointing in Richtung derer, die noch da sind. Ich kenne noch keinen, der eine Gemeinde verlassen hat, weil er sich zu schlecht für die Gemeinde gefühlt hat. Meistens fühlt man sich zu gut für die Gemeinde, zu beleidigt für die Gemeinde, zu was auch immer, aber die Gemeinde ist schuld. Im Grunde genommen ist, weil die Gemeinde schuld ist, gehe ich. Es ist selten, weil ich schuldig bin, dass ich gehe. Kenne ich nicht, vielleicht gibt es, aber mir noch nicht bekannt. Und ich bin seit 83 Christ. Und Paulus sagt, wir sollten unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Es hat Vorteile, in einer Gemeinschaft mitzuleben und zu wirken. Wisst ihr, wir sind nicht umsonst eine Familie. Es ist einem Kind, nämlich als Vergleich, eigentlich unmöglich, ohne Familie gesund zu wachsen, emotional stabil zu sein, gut erzogen zu sein und schadenfrei erwachsen zu werden. Ich glaube, das ist uns allen klar. So wie es einem Kind fast unmöglich ist, ohne gesunde Familienstruktur eine gesunde Erziehung und Entwicklung zu genießen, so ist es einem Christen auch nicht möglich, ohne gesunde Gemeinde zu einem erwachsenen geistlichen Vater oder zu einer erwachsenen geistlichen Mutter zu werden. Erziehung ist notwendig. Erziehung ist etwas, das wird vom jenigen, der erzogen wird, nicht immer so gesehen, dass es gut ist. Er empfindet das nicht immer, gerade wenn man es ausbremst, denkt er, Teenies gerade. Ich weiß noch, als meine ältere Tochter, als sie Teenie war, hat sie mir einen Brief geschickt. Den Brief habe ich noch. Ich habe den Brief gelesen. Ab und zu lese ich den und lache. Da drin werde ich als eigentlich zusammengefasst als der schlimmste Vater, den man eigentlich auf dieser Erde haben kann. So hat sie mich empfunden. Der hat es ja nicht wortwörtlich geschrieben, aber ich fasse einfach so zusammen. Weil sie nicht verstanden hat, wie ich mit ihr umgegangen bin. Heute sieht sie das anders. Aber es ist gut, dass man sowas hat, denn ich bin dankbar für dieses Schreiben, denn das ist ein Spiegel dessen, was sie empfindet. Ich sehe das anders in dem Moment, wo ich sie erziehe, aber in dem Moment war sie mit ihrer Charakter, ihrer Entwicklung, hat sie das nicht so wertschätzend angenommen. Später ja, aber zu dem Zeitpunkt nicht. Erziehung ist notwendig. Der Erzogene weiß das nicht immer wertzuschätzen, aber das ist eine sehr wichtige und sinnvolle Investition des Erziehers in die Zukunft des Erzogenen. Deswegen muss das sein. Erziehung bedeutet neben Ermutigung auch Lenkung, Mahnung, Aufzeigen von Grenzen. Ja, es gibt Menschen, die sind sich zu fein für eine Gemeinschaft und wir sagen unter Christen gerne das Wort sensibel. Ah, der ist so sensibel, weil wir nicht empfindlich sagen wollen. Ich wurde irgendwann mal angemahnt, 91, ich glaube, es war 90, in einer Gemeinde. Und da waren wir in einer Truppe und irgendeiner hat darum getrieben, das war das Lobpreisteam. Ich habe mich über jemanden entsprechend, weil ich direkt bin und dieses Gefromme nicht kann und mag auch nicht, habe ich gesagt, du bist so empfindlich, du lässt dir nichts sagen. Und dann sagte mir der Pastor, das war so hart. Die ist so, oder der, ich weiß nicht, ist so sensibel. Ja, sensibel ist das richtige Wort. Empfindlich ist beleidigend. Das heißt, wir müssen lernen, den Sensiblen Grenzen aufzuzeigen, anzumahnen, ohne dass sie beleidigt sind. Das ist manchmal anstrengend, ne? Also ich habe meinen Kindern gesagt, ich bin für eure Erziehung zuständig, ich bin für eure Empfindlichkeit nicht zuständig. Fanden sie nicht so cool. In Watte packen geht nicht. Irgendwann ist die Watte so dick, du spürst den Körper da drin gar nicht mehr. Wir müssen auch mal was spüren können. Wir müssen auch geschliffen werden können. Wir müssen auch mal akzeptieren können, da wir Dinge hören, die uns nicht gefallen, aber die für uns trotzdem gut sind. Die Gemeinde bezahlt mich nicht, deswegen darf ich auch mal ehrlich sein. Das ist für uns alle wichtig. Erziehung bereinigt das Ego und fördert die geistliche Entwicklung und die soziale Kompetenz. Menschen, die immer beleidigt sind, wenn man ihnen etwas sagt, sind sozial inkompetent. Das ist ein Problem in einer Gemeinschaft, weil eine Gemeinschaft da ist, um sich zu reiben. Durch Reibung entsteht eine glatte Fläche. Dann gehen all diese Unebenheiten weg. Deswegen ist Gemeinschaft so wichtig für jeden. Das Ergebnis von Erziehung ist Entwicklung. Mit anderen Worten, ohne Gemeindeerziehung keine gesunde Entwicklung. Die Gemeindeleitung trägt die Verantwortung für den Aufbau und die Betreuung der Gemeindestrukturen, für die geistliche Versorgung der Gemeinschaft. Aber die Mitglieder, zu denen auch die Leitung gehört, wichtig, die Leiter sind auch Mitglieder und deswegen tragen sie auch eine Doppelverantwortung, nicht nur als Leiter, sondern auch als Mitglied. Und die Mitglieder tragen die Verantwortung für die Identifikation. Jeder muss für sich sagen, das ist meine Ortsgemeinde. Da gehöre ich hin. Und wenn ich das sage, dann hat das Konsequenzen mit all dem, was ich tue. Das heißt, mit meiner Präsenz hat es Konsequenzen, mit meinen Mitmenschen, die dorthin auch sagen, das ist auch meine Gemeinde. Da sage ich nicht, da geht der hin, da gehe ich nicht hin. Denn wir können doch nicht hingehen und den anderen verbieten, auch das, den Ort, denselben Ort schön zu finden. Aber dann zu sagen, solange der da ist oder die, dann will ich nicht hin. Das ist wieder so eine, ich fühle mich besser als der oder die und fange an, da Voraussetzungen zu setzen, die gar keine sind. Und wir wollen doch miteinander, weil Gott uns schon so miteinander geführt hat. Und die Identifikation fängt erstmal nicht mit Menschen, sondern mit den Gemeindezielen an. Was hat die Gemeinde für Ziele? Die werden meistens in einer Vision festgelegt. Und bei uns ist es klar. Wir wollen unsere Beziehung zu Gott vertiefen. Wir wollen die Beziehung zu den Mitgliedern vertiefen. Wir wollen unsere Gaben entdecken und wir möchten diese Gaben einsetzen. Da sind die vier Themen, Säulen aus unserer Vision. Wir wollen unsere Beziehung zu Gott vertiefen. Wir wollen die Beziehung zu unseren Gemeindemitgliedern, zu unseren Mitmenschen vertiefen. Wir wollen unsere Gaben entdecken und wir wollen diese Gaben einsetzen. Das sind unsere Ziele. Und wenn man sich mit diesen Zielen identifiziert und sagt, das ist meine Gemeinde, der Lasso, der ist so cool, da will ich hin, dann kommt man hier und sagt, ja, aber man kommt nicht wegen Lasso hin, das ist nicht gut, man kommt nicht wegen einer Person. Menschen, die wegen einer Person gehen, die gehen, wenn die Person geht. Habt ihr das gemerkt? Bloß nie sich mit irgendjemandem zu identifizieren, Menschen enttäuschen. Menschen enttäuschen. Der Einzige, der nicht enttäuscht, ist Jesus. Das ist cool. Das ist ja noch viel besser. Wenn Menschen enttäuschen, gehst du zu Jesus, er nimmt die Enttäuschung weg und dann brauchst du diese Person gar nicht zu hassen, du kannst sie segnen. Die Kraft, Menschen Gutes zu tun, die einem nichts Gutes getan haben, die ist menschlich nicht vorhanden. Das ist Gott gegeben. Deswegen ist zuerst die Beziehung zu ihm wichtig, damit wir miteinander können. Wir lieben uns, wie er uns geliebt hat. Ich finde das so richtig cool. Jesus ist das coolste Ding, was einem Menschen passieren kann. Dann kannst du Gemeinde leben. Dann kannst du Gemeinschaft leben. Die Umsetzung der eigenen Rollen zur Erreichung der Gemeindeziele ist etwas, was Gemeinschaft belebt. Deswegen ist mir das so wichtig. So wie du wiederholst. Jetzt sage ich mir, ich habe euch genug bombardiert. Ich fasse zusammen. Gemeinde, Ecclesia, ist eine von Gott eingeführte Struktur mit unterschiedlichen Rollen und Zielen. Gott hat für jedes Mitglied dieser Gemeinde einen Plan parat. Oh, ich liebe diesen Plan. Gott hat für jeden von uns einen Plan parat, der hat fertig gemacht, gebügelt und sagt, sieh's an. Ich habe dir das Hemd genommen, ich habe es gewaschen, gebügelt, es hängt am Bügel, du musst es nur anziehen. Bei den Frauen würde ich sagen, eine Bluse. Das ist Gott. So geht er mit uns. Das ist besser als Helikoptereltern. Die wieder am liebsten noch in der Grundschule für die Kinder, die arbeiten, schreiben und alles und sagen, bleib zu Hause und so weiter. Gott ist noch viel besser. Der war cooler. Der hat gesagt, ey, ihr seid so inkompetent. Ich kaue das Essen vor, du musst es nur noch schlucken. Brauchst keine Zähne. Ja, ich weiß, es klingt ja nicht gerade dynamisch. Aber damit ihr mich versteht, unser Gott ist so sehr an unserem Wohl interessiert, dass er dafür sorgt, dass wir nie in den Sachen, die er von uns erwartet, überfordert sind. Das ist der Sinn. Du packst das. Du bist nie zu klein dafür. Du bist nie zu schwach dafür. Du bist nie zu unqualifiziert dafür. Du bist genau der Richtige dafür. Das bedeutet das. Jedes Mitglied ist wichtig. Denn nur Mitglieder können zur Entwicklung einer Gemeinde beitragen, um daraus eine Gemeinschaft zu gestalten. Jeder von uns ist wichtig. Ohne Gemeinde keine gesunde geistliche und soziale Entwicklung des einzelnen Christen. Und ich hoffe, dass wir, die hier sind, die vorhaben, das Gospelhaus an diesem Ort am Leben nicht nur zu halten, sondern zu entwickeln, dass wir sagen, ja zum Gospelhaus, ja, zu den Zielen des Gospelhauses und dann sagt, ja, ich erkenne meine Gaben und ich möchte sie einsetzen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine wunderbare Reise mit dem Heiligen Geist. Amen.